ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Eine sehr vorsichtige Persönlichkeit. Wenn du ihn triffst, dann ist er auch erst abwartend und vorsichtig, bevor er sich irgendwie dir öffnet.
Über diesen Mann sprechen wir heute, über Jackson Browne und seine Musik. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Ja, hallo Oke.
Das ist eine lange, eine reiche Karriere. Die fängt schon an, als er 16 ist. Die hat noch nicht aufgehört. Er ist vor kurzem wieder ein Album gemacht. Wir sprechen in zwei Folgen bei Urban Pop Musik Talk mit dir über Jackson Browne. Bevor wir richtig einsteigen, du bist ihm ja mehrfach begegnet. Ist das ein Mensch, der einem das leicht macht, wenn man ihm begegnet?
Nee. Überhaupt nicht. Der ist eher schüchtern, still, sehr ernsthaft, obwohl er auch wohl sehr komische Seiten hat. Das merkt man an einigen Songs, aber so im Gespräch ist er immer sehr, sehr, sehr bewusst und ernsthaft.
Und du bist ihm ja begegnet in Interviewsituationen, aber hast auch quasi mit ihm an seiner, na sagen wir mal, ich glaube bei einem Konzert hat er Aufnahmen hier in Hamburg gemacht.
Genau, 1993 hat er das Album I'm Alive vorgestellt und das haben wir aufgenommen in der Musikhalle, jetzt die Leishalle. Und er ging danach mit uns ins Studio und hat dann in einem richtigen Plattenstudio das nochmal nachgemischt und Sachen ausgebessert, kleine Silben verbessert. Unglaublich perfektionistisch, also was habe ich noch nie erlebt. Und da lockerte er sich dann auch auf. Also man wurde dann ganz vertraut, ja.
Okay, darüber sprechen wir und darüber erzählst du sicher auch noch ein bisschen mehr in diesen beiden Folgen Urban Pop Musik Talk mit dir über Jackson Browne. 'Dieses ist der erste Teil. Ja, wir starten gleich bei einem, ja, der ist ja quasi wie ein früh hochbegabter Junge, ist er schon auch aufgefallen mit seiner Musik. Wo ja, kommt der her? Der kommt aus Kalifornien.
Ja, der kommt aus Kalifornien, aber geboren ist er in Heidelberg. In Deutschland. Das lag natürlich daran, dass der Vater 1948, wurde Jackson Browne geboren im Oktober, stationiert war und er war Journalist, er war Schreiber beim Stars and Stripes, heißt die Militärzeitung.
Also so eine Presse,
eine Zeitung der US Army. Ja, genau. Okay. Und ja, deswegen waren die in Deutschland und er wurde in Heidelberg geboren, ich glaube seine Geschwister in Frankfurt, also sie waren in der Zeit in Deutschland, ging dann aber, als Jackson 3 war, wieder zurück nach Kalifornien. Und der Vater hat dann weiter als Journalist gearbeitet. Die Mutter war Englischlehrerin und waren dann in L.A., zogen aber dann bald nach Orange County. Das ist dann in der Gegend von San Francisco. Also weg aus diesem großen Moloch. Und ja, war ganz normaler Schüler. Aber er sagte selbst, während die anderen irgendwelche Comics gelesen haben, habe ich Songs geschrieben, Gedichte geschrieben. Und das schon als 12, 13, 14-Jähriger. Und fiel dann auch früh auf, ja.
Ja, das Verrückte ist ja daran, dass er auffällt mit, also er hat dann offenbar eine wirklich amerikanische Musikprägung, also es geht da um Blues, wir reden über auch eine Zeit, wo es schon Bob Dylan gab und wo es auch die Beatles natürlich schon gab und die wahrgenommen hat, also ganz normale Musik, die er wahrgenommen hat, aber es ging schon in diese Singer-Songwriter-Richtung offenbar.
Ja, ja, also er hörte von seinem Vater viel so bluesige, jazzige Sachen, sein Vater spielte Piano in einer Dixieland-Band und Jackson lernte Piano, aber es hörte eben gerne eben Blues-Künstler und ja, Beatles natürlich, das war selbstverständlich, aber der größte Einfluss, sagt er immer wieder, ist Dylan, Dylan, Dylan. Also gerade als jemand, der Songs schreibt, der wunderbare Texte schreibt, das hat den Jungen unglaublich beeinflusst und kann man sich ja vorstellen, wenn man da aufgewachsen ist und da ist dann jemand wie Dylan und so und dann ist das ein grandioses Vorbild und dann hat er früh angefangen, dann auch schon diese Songs zu singen, ja.
Ich habe es gibt gar nicht so richtig viele Artikel. Artikel gibt es schon viele in Musikzeitschriften über Jackson Browne, habe ich ein bisschen nachgelesen, ja auch aus deinem Handarchiv hier vom NDR mit vielen Zeitschriften, aber es gibt gar kein richtiges Buch, ich glaube eins über ihn, ist ganz schwierig zu recherchieren. Ja, er hat offenbar mit der Familie auch eine Zeit lang in einem Haus gelebt, das sein Großvater offenbar gebaut hat. Eine ganz fast märchenhafte Geschichte ist das irgendwie.
Ja, Großvater Browne hat in den 20er Jahren ein Klostergebäude bauen lassen. Ein historisches Gebäude. In Amerika ist ja historisch schon alles, was über 50 Jahre alt ist. Wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Gebäude. Und der Großvater war Besitzer einer großen Druckfirma, die hieß irgendwie Press, so und so. Und war ein ganz, ganz bekannter Mann. Und später hat Jackson das Gebäude dann nochmal wieder gekauft und hat auch mit seiner Familie da drin gewohnt. Also das ist auch auf dem Cover von einem Album, For Everyman, da ist es drauf zu sehen.
Genau, und da ist es so.
San Encino heißt es, glaube ich.
Ah, das hat sogar richtig einen Namen. Genau, weil es wird immer davon gesprochen, dass er eben auch irgendwo Steine mitgenommen hat und irgendwie aus verfallenen Kirchen die Buntglasfenster und dann ist eine eigene Kapelle gebaut. Also ein ganz märchenhafter Ort, irgendwie ganz inspiriert, muss das ja sein.
Genau, wenn man solche Vorfahren hat und so einen Großvater und dann gewinnt man auch schon selbst als Kind, glaube ich, so eine Sensibilität für schöne Dinge, für Architektur, für Kunst.
Jackson Browne gerät dann recht früh erstmal an die Nitty Gritty Dirt Band. Was ist das für eine Band genau gewesen? Das ist eine Country-Band gewesen?
Ja, das ist so eine Bluegrass-Country-Band, eine Jug-Band, die also einfach so fröhliche Musik gemacht haben, ohne elektrische Instrumente. Und das war nur eine ganz, ganz kurze Phase. Also er hat in Coffeehouses, er durfte ja als 15-, 16-Jähriger noch nicht in irgendwelche Clubs abends gehen, wo Alkohol ausgeschenkt wurde, sondern das ging dann in die Coffeehouses, in die Cafés. Da gab es Folk-Cafés, auch in Orange County, wo er dann lebte. Und hat dann schon mal mit Freunden rumgespielt, Gitarre gespielt und auch angefangen, seine Songs zu singen. Aber sehr, sehr schüchtern, weil er mochte seine Stimme nicht und alle sagten, du kannst ja gar nicht singen. Aber Songs schreiben kann er. Und das Tolle ist, dass er schon als Schüler, ich glaube, er war 16, wurde er von Elektra, einer großen Firma, Verlag und Plattenfirma, engagiert als Songschreiber, aber nicht als Künstler, nicht als Sänger. Und weil er wohl außergewöhnliche Songs damals schon geschrieben hat, die teilweise später erst veröffentlicht worden sind oder von anderen Künstlern gesungen worden sind. Und dann ist er eben auch in diese Folk-Gemeinde, das war ja so eine Community, reingekommen und lebte dann da, hat dann die Schule beendet und danach, ja, ist ja so oft das Ding, was machen wir jetzt? Und dann zog es ihn nach New York. Und das war nun keine große ideologische Entscheidung nach dem Motto, ich will was Neues erleben. Aber ein Freund sagte, ja, ich muss sowieso nach New York. Und dann waren sie zu dritt und dann fuhren sie in so einem alten Auto nach New York. Jackson hatte $50 in der Tasche. Und ich glaube, die Tankkarte seiner Mutter, die hat er mitgenommen.
Besser ist es. Ja. Nicht schlecht. Ja, ja, aber was dann passiert in New York, ist ja eigentlich irgendwie was, wo man denkt, wie kann das denn sein? Wie kommt man da hin?
Ist doch nicht zu glauben.
Er landet dann nämlich in dem weiteren Umfeld von Andy Warhols Factory.
Genau. Und es war 66. Ich meine, was für ein Jahr. Da haben die Beatles Revolver aufgenommen oder so, haben ihre letzten Konzerte gespielt. Und so, das war also, und da kommt dieser 17, 18-Jährige da nach New York, war natürlich auch angezogen vom Greenwich Village, also Dylan, also diese ganze Folk, der Mythos, der da doch herrschte, das hat ihn natürlich angezogen und kam da irgendwie gleich rein. Und sein erster Kontakt eigentlich war Tim Buckley, ein Folksänger, den er kennengelernt hatte. Ich weiß nicht, ob er den auch schon in Kalifornien kannte. Und Tim Buckley war ja natürlich ein legendärer Sänger mit einer großen, starken Stimme. Und der sagte ihm mal, hier, du, da gibt es diese Sängerin, die mit Velvet Underground eine Platte aufgenommen hatte, Nico and the Velvet Underground, eine deutsche, deutschstämmige Sängerin und ein Star im großen Reich des Andy Warhol. Und die brauchen Begleiter, einen Gitarristen. Bewirb dich doch mal. Und so kam der Kontakt zustande. I don't do too much talking these days. These days I seem to think a lot about.
about the things that I forgot to do.
Und Nico ist ja sowieso eine faszinierende Persönlichkeit. Eine Deutsche aus Köln stammt, Christa Päffken. Es gibt ja diese Bierfirma, ja. Das ist Päffkenbräu, das ist die Familie von Nico, Nico gewesen, ja, klar, okay. Die dann als Model nach Paris und New York gegangen ist, eines der berühmtesten Models in der Zeit damals, auf dem Cover von Elle und von allen möglichen Zeitschriften, und kam dann also in die Finger von Andy Warhol, der sie zur Hauptdarstellerin vieler Filme machte, und sie hatte vorher auch schon mit bekannten Regisseuren, ich glaube es Fellini, ne?
Ja, sie hat mit bei Dolce Vita spielt sie mit.
Auch.
Eine kleine Rolle, aber neben Marcello Mastroianni eben, und es gibt übrigens einen ganz tollen Dokumentarfilm, viele werden ihn sicher kennen, der heißt Nico Icon, wo immer man diese verschiedenen Phasen auch sehen kann, diese wirklich wahnsinnig erstaunliche Geschichte. Sie ist auch dann eine Zeit lang mit Alain Delon zusammen gewesen, hat auch einen Sohn von ihm, der ihn aber nicht anerkannt hat, eine ganz komplizierte Geschichte. Auf jeden Fall landet sie in New York, diese große blonde deutsche Frau. Warhol ist fasziniert von ihr und sucht jemand, der offenbar Gitarre spielt, um sie zu begleiten oder
ja,
so.
Ja, genau so. Und dann so kamen die zusammen.
Now that it's time, now that the hour hand is landed at the end, now that it's real, now that the dreams have given all they had to lend, I want to know, do I stay or do I go and maybe try another time?
Und dann spielte er wohl auch irgendwie ihr mal einen seiner Songs vor, These Days, und so weiter. Und dann sagt sie gleich, I will play this song. Sie hatte ja diesen wunderbaren deutschen Akzent, über den sich alle lustig machten in New York, der aber irgendwie eine Ausstrahlung hatte. Also das war richtig ein Charisma, das dadurch geweckt wurde. Und Jackson sagt auch, also auch bei Warhol, sie war gleich der Star. Sie war echt eine große, berühmte Persönlichkeit. Lou Reed und Velvet Underground waren so ein bisschen sauer, dass Warhol beinahe Nico in den Vordergrund stellte bei dieser Plattenproduktion. Nico, die Platte mit der Banane, diese berühmte Velvet Underground Platte. So, und dann kam natürlich auch die Idee, die muss jetzt auch eine eigene Platte aufnehmen, nachdem sie mit Velvet Underground was gemacht hatte. Und das war die Zeit, als Jackson Browne ihr Begleiter war. Und nicht nur ihr Begleiter an der Gitarre. Nein, ja, also er wurde ihr Lover für eine kurze Zeit. Und es ist so skurril. Sie war ja älter. Sie war Jahrgang 7, sie war 11 Jahre älter. Und ja, hatte diese Ice Queen Aura, sagt Jackson Browne. Also das Komische war, sie wirkte immer so kühl und so. In Wirklichkeit hatte sie aber ein kindliches Lachen und hatte also auch eine ganz fröhliche Seite. Und ja, das Lustige ist, in dieser Wohnung, wo Nico wohnte und wo auch Jackson sich wohl häufiger aufhielt, da tauchte auch immer Leonard Cohen auf, der auch gerne eine Affäre mit Nico gehabt hätte, aber sie wollte nicht, der war ihr zu alt. Da war erst ja kaum älter gewesen, ich glaube 5 Jahre höchstens. Und erzählte Jackson Browne dann später, ja, also so der war ihr zu alt und deswegen, sie mochte lieber Jüngere.
Ja, offenbar. Es gibt ja diese Solo-Akustik, wir kommen ja später noch auf Solo-Akustik-Alben mit Jackson Browne, wo er zum Teil dann eben auch lange Geschichten zu den Songs erzählt. Und eine Geschichte ist zu These Days, dass er sagt, er hatte damals offenbar nicht das richtig im Griff, was mit den Rechten ist für seinen Song, und hat dann eben dieses Gitarren-Picking, das ja sehr charakteristisch für diesen Song ist. Also den ganzen Song weggegeben und hat das dann später in irgendeinem Film wiedergefunden und sagte, ich habe früher auch so gespielt und merkte, das bin ja ich.
ja, das haben die gesampelt, und man kann das kaum glauben, diesen Song hat er geschrieben, als er irgendwie 16 war. Und das ist ein Lied, das schon sehr reflektierend war, so auch über das eigene Leben, wie ist das Leben jetzt, und ich bin eigentlich traurig und einsam. Und dann auch einen Satz hat, der so großartig ist, werf mir bitte nicht meine Failures, also Fehler kann man gar nicht richtig sagen, werf mir nicht mein Scheitern vor, ich habe es nicht vergessen, sagt ein 16-Jähriger. Also wunderbar, wunderbar sensible Töne, und das gefiel den Leuten. Und er hat auf dem Album Chelsea Girl, das ist das erste Album von Nico, ein Album in einem Stil, kann man kaum beschreiben, Folk-Barock. Also es war Folk Melodien, Folk-Instrumente und klassische Instrumente.
Ja, und ein Streichquartett.
Und ja. Das war also schon sehr üppig instrumentiert. Also das war manchmal ein bisschen zu viel Streichquartett. Und 3 Songs hat Jackson Browne auf diesem Album geschrieben. Alles Songs, die er damals als 16-, 17-Jähriger schon verfasst hatte, die auch ganz wunderbare Namen hatten.
Love and learn, take your turn. You need not know the reason why.
Ein Lied von einer Feder. Eine Folkballade, die wirklich so ein bisschen so dieses ja, Schwebende hat. Esoterisch ein wenig klingt. Ganz, ganz hübsche Songs, die eben aus der Feder von Jackson Browne kam. Und ich meine, dieser damals nicht mal 18-Jährige stand in der Konkurrenz von Musikern von Velvet Underground, von Bob Dylan, der auch einen Song geschrieben hatte für das Album. Also das war schon eine gute Gesellschaft, in die dieser kleine Junge aus Kalifornien kam.
Jackson Browne hat irgendwie die Fähigkeit, trotzdem den Kopf oben zu behalten. Man könnte ja auch durchdrehen mit 17 oder 18 irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, was die in dem Alter haben, ja auch schon heftig Drogen genommen und sowas, dass er so klar geblieben ist und so sensibel in seinem Songschreiben, in seiner Arbeit, wundert mich wirklich. Aber offensichtlich war es die Zeit, wo die Leute dann sorglos lebten. Aber er hatte trotzdem immer seinen Fuß auf dem Boden. Das ist wirklich wahr. Also er hat sich nicht verloren und er hat auch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Denn zum Beispiel Warhol wollte ihn zu einem großen Star in seiner Factory machen, wollte einen Film mit ihm drehen. Ich meine, es war ein hübscher Junge und er wollte ihn zu so einem Jungstar machen. Und irgendwie hat es nicht funktioniert. Ich glaube auch, weil Jackson, der eher zurückhaltend schüchtern ist, sagte, nee, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Er mochte ja selbst gar nicht selbst singen. Er mochte seine Stimme nicht und hat dann aber gesagt, irgendwann hörte er immer Coverversionen seiner Songs. Tom Rush hat was aufgenommen, andere Sängerinnen und Sänger haben Songs von ihm aufgenommen und da hat er sich dann mal gedacht, oh Mann, nee, das könnte ich dann doch besser machen und hat dann mehr Mut gefunden und hat angefangen, selbst seine Songs vorzutragen.
Ja, das Komische ist ja auch bei Nico, im Grunde genommen, sie hat ja schon auch eine Karriere gemacht, auch mit diesem Album und mit dem natürlich Velvet Underground und Nico Album, das ist ja ganz legendär, aber natürlich bleibt immer diese Factory oder Warhol auch kleben ein bisschen, wie so ein gemachter Superstar. Genau. Dabei hatte sie natürlich absolut was Faszinierendes, aber natürlich, man verbrennt dann auch leicht an so einer Nähe von irgendeiner großen Sache, das ist ja anderen auch so gegangen.
Jedenfalls nach ungefähr einem Jahr oder 2 Jahren dann zog's Jackson wieder zurück nach Kalifornien, also 68, war er dann wieder in Los Angeles und fand sich dann zu Hause in dieser Folk-Piece-Szene, die es dort gab, spielte mit vielen Musikern in Clubs, zum Beispiel im Troubadour, das war ein berühmter Folk-Club in L.A. und da hat er jeden Montag gespielt, da gab es so eine Open Night und da ist er mal hin, hat seine 4, 5 Songs gesungen und andere Künstler auch, also er war da so eine Standardfigur, die langsam den Leuten auch auffiel. Und lernte auch andere Musiker von anderen Bands kennen, zum Beispiel einen Gitarristen der Band Kaleidoscope. Das war so eine Folk-Hippie-Band und da spielte David Lindley Gitarre.
Ah ja.
Und der wurde ja später sein wichtigster Begleiter und den hat er auch schon Ende der 60er Jahre da kennengelernt.
Wenn ich das richtig sehe, also diese Troubadour-Clique ist schon ganz wichtig. Das hat ja dann auch, überschneidet sich glaube ich ein bisschen mit dieser, sagen wir mal sowas wie so einer zweiten Generation aus dem Laurel Canyon, so David Crosby, die Eagles später, die da auch dann immer rumgehangen haben, ist das richtig?
Ja, da lernt er Glenn Frey kennen oder Joni Mitchell in der Zeit, die hingen alle in diesen Clubs rum und die waren ja noch nicht und Mitchell war schon am Beginn einer Riesenkarriere, war schon bekannter, aber es gab andere, die er dann traf, die einfach David Blue oder andere Musiker, die dann nicht so erfolgreich wurden später, aber das war so ein Bonnie Raitt lernte er dann schon Anfang der 70er Jahre auch in diesen Clubs kennen und das sind so Musiker, die dann auch zusammenhingen und da war auch so eine gewisse Kameraderie, also das eine Freundschaft, die sich dann aufgebaut hat unter diesen Leuten und alle versuchten dann irgendwie ihre Songs an den Mann zu bringen, dann kam da jemand auch von der Ostküste, James Taylor, der kam dann auch Und man hat sagt ja immer, Kalifornien, das ist so diese typischen sensiblen Songs über Liebe und das Leben oder so. Als wäre das was, was mit der Westküste, mit der Sonne oder dem Pazifik zu tun hätte. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich meine, Dylan lebte an der Ostküste, James Taylor kommt von der Ostküste. Also an allen Küsten der Welt gibt es sensible Songschreiber. Insofern ist das nicht, hat das immer nicht unbedingt mit Kalifornien zu tun. Das wird immer so verklärt, weißt du. Mhm. Ja, Kalifornien, da musst du so welche Musik machen.
Gut, aber natürlich ist die Szene schon auch da. Und dann sind natürlich auch die Leute, die vermutlich auch sich gegenseitig auf die Finger gucken oder hören, was macht der, was kann ich beisteuern, was kann ich lernen vielleicht, was kann ich mir abgucken. Das wird ja schon eine Mischung sein irgendwie.
Ja, und Jackson wurde dann immer mutiger auch mit seiner eigenen Stimme. Und irgendwann nahm er auch ein Demo auf, so 70, 71, und gab das dann einem jungen Manager David Geffen, der da rumhing, der auch in dieser Szene immer dabei war. Und Geffen hat das aber abgelehnt, er mochte das nicht. Jackson argumentierte später, wahrscheinlich lag es an diesem komischen Schnurrbart, den ich hatte, den ich auf dem Foto hatte, das ich beigelegt habe. Also inhaltlich konnte das nicht richtig stimmen, denn Geffen änderte auch seine Meinung. Er sprach dann so kurze Zeit danach ihn an und sagte, ja, ich kann dich doch managen. Und dann wurde er der Manager von Jackson. Und da nun keine Plattenfirma da war, die gleich ansprang, war Geffen sowieso dabei, ein eigenes Label zu gründen, eine eigene Firma. Und die hat einen berühmten Namen, Asylum, wurde die Plattenfirma von David Geffen. Und einer der ersten Künstler darauf war dann doch Jackson Browne.
Jamaica was the lovely one, I played her well. As we lay in the tall grass where the shadows fell. Hiding from the children so they would not tell. We would stay there till her sister rang the evening bell. Jamaica, say you will help me find a way to fill these empty hours. Say tomorrow.
Okay, und dann hat er natürlich auch direkt hinter ihm gestanden, weil er musste das auch zu einem Erfolg machen, vermutlich dann. Ne?
Natürlich. Ja. Und die Musiker, die auf diesem Album spielten, das ist ja auch so ein Who is Who. Also alle aus der Zeit, die da zusammenhingen, unter anderem die Rhythmusgruppe The Section. Das ist so eine Gruppe, Russ Kunkel und andere Musiker, die immer auch für James Taylor spielten, für Carole King im Studio waren und so. Die spielten auch für Jackson Browne. Und so, das war also schon eine richtig große Familie, das ist richtig.
Das Album Jackson Browne, also das heißt dann wie er selbst, also mit ihm selbst betitelt, 72 ist es rausgekommen.
Genau.
Und dann, wenn man die Songs auch hört, dann denkt man schon gleich, ah gut, das ist Jackson Browne schon, da ist schon klar zu hören, wo die Reise hingeht. Auch sehr bekannte Songs, Jamaica, Say You Will,
ja,
Dr. My Eyes, wunderbar.
Ja, also Jamaica, Say You Will, was für ein Opener, ein wunderbar sensibler Liebessong, der mit Liebe und dem Meer zu tun hat. Du bist die Tochter eines Seefahrers und also sehr romantisch, aber auch unglaublich schöne Songs. Und der dritte Song dann gleich, ein trauriger Song über einen Freund, der gestorben war, Adam. Ein wunderbarer Song, Dr. My Eyes, wurde dann ein richtiger kleiner Hit.
Dr. My Eyes, tell me what is wrong. Was I unwise to leave them open for so long? As I have wandered through this world, and as each moment unfurled, I've been waiting to awaken from these dreams.
Er hatte auch einen richtig schönen Groove, während die anderen Songs ja eher doch sehr ruhig und sagen wir mal, beschaulich sind.
Ich habe das in einer Dokumentation gesehen über das Laurel Canyon, dass Glenn Frey sagte, ja, der muss in der Nähe gewohnt haben, wo Jackson gewohnt hat damals, dass er immer diese Piano-Phrase immer von Dr. My Eyes
kriegte
und nicht genau wusste, wie geht's denn jetzt weiter, ehe er dann so weit war. Und das ist wirklich ein toller Song, für immer noch.
Ja.
Funktioniert total super.
Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand.
Oder Rock Me on the Water. Also da geht es darum, dass die Welt irgendwie am Brennen ist und da ist es so eine Art Hilfeschrei hier. Hol mich aufs Wasser, damit ich nicht verbrenne.
But the sisters of the sun are gonna rock me on the water now. Rock me on the water, sister, will you soothe my fever brow? Rock me on the water, I'll get down to the sea.
Und diesen Song haben auch zum Beispiel andere Leute aufgenommen. Johnny Rivers war damals ein sehr, sehr bekannter Rock'n'Roller, Folkrocker. Das ist eine schöne Anekdote. Da lernte Jackson den berühmten Schlagzeuger Jim Keltner kennen, der auf dieser Aufnahme spielte. Und Jackson war dann dabei im Studio und da sagte Keltner, hey Kid, hast du den Song geschrieben? Und er sagte, ja, klasse Song, man.
Stand before the Father, but the sisters of the Son are gonna rock me on the water now.
Also das war also eine große Auszeichnung für diesen ganz jungen Musiker von einem bekannten Schlagzeuger, der später auch auf seinen Platten ganz oft gespielt hat, Jim Keltner. Er hatte damals auch eine Liaison mit Joni Mitchell, die sehr in ihn verliebt war und später dann auch, glaube ich, sehr getroffen war, als er sie verlassen hat für ein Model, eine Schauspielerin, die er dann später heiratete, Phyllis Major. Und die Joni hat immer so ein zwiespältiges Verhältnis zu Jackson. Sie hat auch manchmal sehr bissige Sachen und Äußerungen über ihn getan. Nach dem Motto, ja, das ist ja doch so ein Womanizer, ne? Also das ist einer, der meint es nie im Ernst mit Frauen und so. Und da hat sie manchmal schon ganz schön bissig über ihn argumentiert. Sie haben auch nicht mehr so ein gutes, enges Verhältnis, glaube ich.
Es hat Tiefe, was er da macht. Es hat irgendwie, eigentlich müsste er immer noch ein sehr junger Mann zu dieser Zeit. Das ist schon erstaunlich, dass so jemand mit Anfang 20 diese Art von Themen so angeht. Und das, was er ja immer hat, finde ich, ist, und das zieht sich ja sogar bis heute durch, finde ich, er ist glaubwürdig, er ist authentisch. Mhm. Selbst wenn es nicht seine eigenen biografischen Geschichten sind, die er da singt oder erzählt, er hat eine unheimliche Glaubwürdigkeit. Das hängt irgendwie auch mit der Art zu singen, hat das zu tun, finde ich. Weil die Stimme ist natürlich ganz toll, finde ich, aber
sie ist auch ein bisschen belegt immer, ne? Also sie ist nicht nach so wie James Taylor nach außen vor, der also mal soulig singen kann, mal anders. Jackson ist eigentlich immer nur Jackson. Das ist auch eine gewisse Begrenztheit seiner Stimmfähigkeiten, aber ist sehr, sehr persönlich und charakteristisch. Das ist richtig. Man hört das wirklich sofort. Und er hat eine Gabe, nicht nur für wunderbar poetische Texte, sondern für großartige Melodien. Also was der für schöne Melodien und Harmoniewechsel aus dieser eigentlich einfachen Folkbasis herausschält, das ist wahnsinnig. Also es sind ja immer wieder die gleichen Harmoniefolgen oder so, die er dann auch Moll und Dur, Parallelen und so weiter, daraus aber Melodien schafft, die einfach begeisternd sind. Also gerade in den 70er Jahren, wir kommen ja zu seinen großen Alben, ist das wirklich beeindruckend. Und nun dürfen wir natürlich einen Song nicht vergessen, durch den er eigentlich überhaupt als erste Mal bekannt wurde. Er schrieb nämlich die erste Single für die Eagles. Und zwar hatte er immer einen Song geschrieben, Take It Easy heißt der. Und Glenn Frey, der in der Nähe wirklich wohnte, der hat immer so ein bisschen gedacht, hey Jackson, den Song wollen wir eigentlich haben, schreib den mal endlich zu Ende. Und Jackson kam irgendwie nicht weiter an einer Stelle. Und dann hat er gesagt, man dachte Frey, kann ich das nicht? Kann ich nicht der da helfen oder so? Und Jackson war erst sehr, sehr, wie Songschreiber auch sind, nee, das mache ich schon alleine. Irgendwann hat er dann gesagt, okay, guck, komm, mach. Und dann hat den Rest dann Frey ein paar Zeilen und ich glaube eine Bridge dazu geschrieben. Und dann stehen sie nun gemeinsam als Autoren da. Und das war die erste Single der Eagles, praktisch ihr die Durchbruchssingle, der erste Hit. Und das ist auch, wo ich zum ersten Mal den Namen Jackson Browne gesehen habe. Also ich dachte, oh, das ist ein schöner Song. Ach, die Eagles, ach so, erste Single und dann steht da Jackson Browne, den ich nicht kannte. Also danach wurde ja erst das erste Album aufgenommen. Also das war wirklich noch sein erster richtiger großer, ja, künstlerischer Durchbruch.
Ich weiß nicht genau, ob das das Album ist. Es ist auch ein Tick später von den Eagles, wo die so ein... ich glaube, auf dem Cover oder im Booklet sagt man heute ja, also im Innenteil des Covers, so ein Shooting gemacht haben in der alten Westernstadt. Ist das bei Desperado erst?
Oder ja, ist später. Da durfte er dann auch mit.
Da war er nämlich mit auf den Bildern, genau. Wo die sich alle als Cowboys verkleiden, genau. Oder als Revolverhelden verkleiden.
J.D. Souther, der auch ein Songschreiber für die Eagles war, und Jackson, die stehen dann da.
Die stehen da auch mit ihren Knarren, ja, und denkt ja. Man so, was ist das hier für eine Geschichte? Bitte. Ja. So. Also die Verbindung war da,
ja.
Und er hat das offenbar auch ja dann, er hat ihn auch ein bisschen auf die Landkarte gesetzt.
Genau.
Später hat er den Song ja auch noch selber aufgenommen.
Genau, den hat er ja in seinem zweiten Album dann selbst aufgenommen, und das war das Album, das im Jahr 73 dann erschien, For Every Man, ein geradezu grandioses, leuchtendes Album. Ganz wunderbar. Und
ja, zeitlos wirken die
zeitlos,
Songs.
Zeitlos, ja.
Also wie klassischerweise so James Taylor Songs oder so, ne? Also
ja.
Singer-Songwriter Sachen, sehr geschmackvoll, toll instrumentiert, also wirklich ganz toll.
Und da ist auch These Days in seiner eigenen Version drauf. Das hat er dann aufgenommen, auch wirklich dieser wunderbar melancholische Text. Well, I've been out walking. I don't do that much talk. I seem to think a lot about the things that I forgot to do. Alle Texte haben immer so eine gewisse Selbstreflexion nach dem Motto, ja, ich weiß gar nicht, wo mein Weg hingeht, wo ist mein Sinn, hat das jetzt Zweck und ist das von Dauer oder ist das nur eine Zufallssache? Also solche Sachen findet man immer. Aber über einen Song muss ich jetzt noch reden, wo man erst, wenn man den Titel nennt, Redneck Friend, das denkt man, es ist über irgendeinen konservativen, reaktionären,
ja,
Südstaatler. Nein, ein gewisser Humor war auch Jackson Browne inne, denn es geht hier, Redneck, der Mann mit dem roten Hals, es ist ein Song über den Penis. Und das ist der Penisfreund, der überall hin will, wo er nicht hin darf. Wenn man den Text mal genau liest und übersetzt, man lacht sich tot. Er ist so deutlich deftig, dass man das Jackson Browne gar nicht zutraut. Aber sehr witzig. Und er hat dann einen Pianospieler auch noch dabei bei dieser Aufnahme, Elton John, unter irgendeinem Pseudonym, weil er durffte aus rechtlichen Gründen da wohl nicht
auftauchen. Der ja auch im Troubadour irgendwie ihn vermutlich daher kannte.
Der ist ja auch da, die kannten sich aus L.A., da war aber Elton schon berühmt, ne? Aber der ist ja auch ein Erbe des großen Troubadours, da hatte er seinen ersten großen Auftritt damals in L.A. Aber der klassische, sagen wir mal, wichtigste Song des Albums ist der Titelsong, For Every Man.
For Every Man, ja.
Ein großartiger Text, der kommt daher, dass Crosby, Stills und Nash hatten einen Song geschrieben, Wooden Ships. Da geht es darum, dass die Welt am Untergehen ist und deswegen sich ein paar Leute ein Segelboot nehmen und einfach auf hölzernen Schiffen auf die See rausfahren, um diesem Elend auf der Welt aus dem Weg zu gehen. Wooden Ships on the water. Und das hat Jackson Browne motiviert zu sagen, ey, und was ist mit den, all den anderen Leuten, die auf der Erde da leben? Was passiert mit denen? Und deswegen hat er diesen Song für jeden, für jedermann, for every man geschrieben. Also auch als empathischer Anruf praktisch an die Welt hier, tut auch was für die einfachen Leute, die ganz normalen Leute. Und das ist auch musikalisch ein sehr, sehr beeindruckender Song, weil er ein großartiges Arrangement hat. Da gibt's einen Drumroll, der dann ungefähr eine halbe Minute läuft, und so als wie eine Ankündigung im Zirkus, aber wird immer intensiver, immer schneller und endet dann in der letzten Melodiephrase. Everybody I talk to is ready to leave with the light of the morning. They've seen the end coming down long enough to believe that they've heard their last warning. Standing alone, each has his own ticket in his hand. In der Live-Version, wenn man Jackson Browne im Konzert sieht oder gesehen hat damals, dann war dieser Wirbel nicht nur 30 Sekunden, der war über eine Minute, wurde immer länger und eindrucksvoller. Also eine explosionsartige Auflösung praktisch dieses Songs als Bildsymbol der Rettung, Erlösung für alle Leute, die unter den Schwierigkeiten in der Welt zu leiden haben. Auch schon eine sehr soziale Komponente, in der Tat.
Wenn man den wirklich hört, dann wundert man sich, weil man denkt, was ist das denn jetzt? Wo geht das denn irgendwie hin? Also es hat wirklich was Auflösendes, wenn der Song dann wirklich beginnt. Das ist ein ganz komischer Effekt.
Ja, anfangs auch schon, ja.
Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also dann sind da dieser Song drauf, Take It Easy, These Days, Redneck Friend hast du schon gesagt. Ist das dann schon ein großer Erfolg für ihn eigentlich?
Ja, es wurde schon, also das erste Album war so ein Anerkennungserfolg. Hier ging es dann schon los. Es war noch kein Durchbruch, aber es bekam Aufmerksamkeit. Also es kam auch in die Albumcharts und besonders die Aufmerksamkeit, also der Szene. Ich meine, allein wer da mitgespielt hat damals, die Liste mit Musikern von Little Feat, David Page, Elton John, Joni Mitchell und so weiter. Und ganz besonders eben zum ersten Mal dieser David Lindley, der zu praktisch der typischen Klangfarbe bei Jackson Browne Platten wurde, nämlich mit dieser Slide-Gitarre,
ja,
die Lindley grandios spielt, der Melodien schafft und oder Gesangsmelodien kommentiert.
Ja, wie so eine Gegenmelodie, genau, ist das, ne? Manchmal.
Das,
ne?
Ist ja so wirklich wie so ein Zwiegespräch.
Aber und man wartet manchmal sogar schon, ja, wann kommt Lindley? So,
genau.
Das ist ganz komisch, aber in diesem Fall, es fällt auf jeden Fall sofort auf, dass da jemand irgendwie was ganz Eigenes da, das muss ein sehr umtriebiger und sehr umgänglicher Mann gewesen sein. Ist ja vor einigen Jahren verstorben.
Ja, er ist 23 Jahre im letzten Jahr verstorben. Sehr, sehr traurig. Er ist ein sehr skurriler Mann gewesen. Sehr, 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 hat einen sehr deftigen Humor. Sagte nie was Ernstes. Ich habe den einmal interviewt. Es war anderthalb Stunden nur Giggeln, Lachen, Witze. Ich habe ihn manchmal kaum verstanden, weil er einen seltsamen Akzent hatte. Aber er war wichtig und er war einfach ein Musikverrückter, der ungefähr 30, 40 Saiteninstrumente spielte. Der hat die türkische Oud gespielt. Da kannte noch niemand sowas überhaupt bei uns und so. Man hörte bei ihm Instrumente, auch auf diesen Jackson Browne Platten, die einfach eigentlich total neu und originell waren. Und dieser Mann hat einen riesigen Einfluss wirklich gehabt auf die Klasse dieser Platten, dieser ersten großartigen Werke von Jackson Browne. Denn das ging ja nun weiter, sogar jedes Jahr eine neue Platte, Late for the Sky.
Ja, das ist eigentlich Album. drittes Album, Late for the Sky. Ja, noch so ein Jackson Browne Klassiker, möchte man sagen.
Ja, das war auch dann der kommerzielle Durchbruch. Der war dann also auch schon in den Top 20 der Longplay Charts, also der Album Charts, die damals noch was besagten. Und das war der absolute Durchbruch. Springsteen hat später gesagt, da sein Key-Album, also sein wichtigstes Album, das er in der Zeit gehört hatte. Die beiden hatten sich übrigens schon Anfang der 70er Jahre, ich glaube 70, 71 in New York, da war dann Jackson dann auch im Bitter End kennengelernt und sind seitdem Freunde. Und Springsteen hat gesagt, ja, die Art, wie der Song, wie der Texte schreibt, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Manchmal brauchen wir doch ein paar mehr Worte als in seinen Songs. Und aber auch gegenseitig. Ich glaube, musikalisch hat auch Springsteens Art, auch so durch die Musiker, die Betonung des Pianos und so weiter, Jackson Browne sehr beeinflusst.
Jackson Browne ist ja in der Rock'n'Roll Hall of Fame und Bruce Springsteen hat die Laudatio gehalten und hat gesagt, in diesem Begriff, um das gleich anzuschließen, Jackson Browne hat die Songs geschrieben, da wünschte man, man hätte sie selbst geschrieben. Ja. Also das ist natürlich eine schöne Anerkennung.
Ich würde gerne dann, wenn wir dann dahin kommen, 2004 war diese Einführung in die Rock'n'Roll Hall of Fame, das würde ich gerne zitieren, was da Springsteen erzählt. Das machen wir dann im zweiten Teil.
Ja, auf jeden
Teil,
Fall, sehr gerne.
Weil Jackson Browne hat selbst gesagt, niemals hat jemand was Besseres, Treffenderes und Schöneres über meine Musik gesagt. Und das war
da muss man erstmal schaffen. Kompliment. Also der Song Late for the Sky ist der Titelsong dieses Albums. Das ist schon mal ziemlich großartig, muss ich sagen. Das funktioniert immer noch unglaublich. Es hebt auch total ab, der Song. Und der bleibt ganz, es ist ein ganz dauerhafter Song, sehr eindrucksvoll.
Now the words had all been spoken and somehow the feeling still wasn't right. And still we continued on through the night. Tracing our steps from the beginning until they vanished into the air. Trying to understand how our lives had led us there. Hard into your eyes, there was nobody I'd ever known, such an empty surprise to feel so alone.
Und der Text handelt eben von einer Beziehung, einer Liebe, die eben zerfällt, ein Text über Entfremdung und die Erkenntnis darüber, auch sich das bewusst zu machen. Also wir sind dann doch zu spät für den Himmel. Also das ist großartige Zeit.
Drifting along through the night. How
Und der zweite Song dann auch, Fountain, der Brunnen des, der Sorrow, also Brunnen der, der Trübsal, der Sorrow, der Angst. Und das ist auch ein Text über Trauer, aber auch über Freude, ne? Also Fountain of Sorrow, Fountain of Joy.
Show your spirit what is true. You were turning round to see who was behind you. And I took your childish laughter by surprise.
Wie eben Beziehung oder auch das Leben ist. Es ist ja nun nicht immer traurig, sondern auch irgendwie auf und ab und abwechselnd. Und dann der nächste Text, Father On, über Einsamkeit und auch den Trost, den man in Musik findet, das war immer ein wichtiges Thema auch. Immer Musik als Ausdruck von Hoffnung. Und ja, und er schreibt da über Themen, er ist nicht mal 25 gewesen und schreibt wie so ein alter Philosoph über Abschied, auch Abschied vom Leben und übers Alter und so. Das ist schon sehr verwunderlich. So eine Tiefe von Themen und.
Aber auch, ja, es ist, diese Tiefe ist erstaunlich, finde ich, aber auch, es ist wirklich sehr poetisch, was er kann. Er
extrem.
Kann,
ja, oder die Reflexion über den Tod in For a Dancer. Das ist so für einen Tänzer, egal ob es immer eine wahre Person ist oder nicht, aber das ist, es ist absolut liebevoll und wirklich wunderbar empathisch, was er da schreibt.
I don't remember losing track of you. You were always dancing in and out of you. I must have thought you'd always be around. Always keeping things real by playing the clown. Now you're nowhere to be found.
Ich selbst habe seine Alben dann erst wahrgenommen vom zweiten Album an, For Every Man, und dann eben auch besonders auch dieses Album Late for the Sky. Also das war schon schwer beeindruckend.
Diese Songs sind wieder aufgenommen mit vielen, vielen Menschen, die er kennt, seinen Freunden. Don Henley singt damit. Fountain of Sorrow klingt sogar ein bisschen, finde ich, wie Crosby, Stills, Nash,
ja,
die natürlich zu der Zeit ganz groß sind, 74. Er gehörte auch nach wie vor zu dieser Szene, aber ich, also mein Bild ist in dieser, wir haben auch in unserer Folge über Crosby, Stills, Nash und Young, haben wir ja auch davon gesprochen, dass die schon sich sehr gestritten haben, sehr viel Drogen genommen haben. Bei den Eagles weiß man das vielleicht einen Tick später auch, dass die da immer so super Egos aufeinander geprallt sind, plus Drogen und so weiter. Jackson hält auch da irgendwie den Kopf oben. Er gehört dazu, aber er wird nicht in diesen Sumpf reingezogen irgendwie, oder?
Nee, aber er hat sich schon, also er war nicht über, er war in dieser Szene drin und er sagte später, ja, wir haben in den 70ern alle diese Drogen genommen. Mich wundert wirklich, dass solche Musik dabei entstanden ist, also weil die ist so konzentriert, dass, also Jackson kann sich nur zurückgehalten haben, ehrlich gesagt. So ist mein Eindruck. Also er war mit vielen Leuten zusammen, wie Lowell George von Little Feat, der noch ein bekannter Drogenkonsument und Alkoholiker war. Aber irgendwie hat er sich dann immer, ich glaube, er hat auch diese Persönlichkeit, eine sehr vorsichtige Persönlichkeit. Wenn du ihn triffst, dann ist er auch erst abwartend und vorsichtig, bevor er sich irgendwie dir öffnet. Und ich glaube, sowas hilft dann auch. In dem Zusammenhang. Ne?
In einem Interview sagt er, das ist natürlich schwierig mal als Selbsteinschätzung, aber ich sag's trotzdem mal, dass er gesagt hat, ich habe festgestellt, ich bin nicht so anfällig dafür. Ich konnte immer wieder das loslassen.
Genau.
Das ist ja eine Frage auch der persönlichen Prägung und Veranlagung, da gibt es ja mehrere.
Ja. Jedenfalls,
er hat es auf jeden Fall geschafft.
Das ein Kernsong von diesem Album muss noch erwähnt werden. Der letzte Song überhaupt, 6 Minuten lang, Before the Deluge. Vor der Sintflut heißt dieser Song, und der handelt vom Weltuntergang, vom Untergang, vom persönlichen Untergang, vom Untergang der Welt und auch davon, wie Ideale zerstört werden. Denn das war ja schon damals Thema, das war 1973, 74, dass die Ideale der Hippie-Bewegung, Woodstock, Altamont danach und so weiter, dass diese Ideale mit Krieg, Kommerzialität und anderen Dingen und Drogen, Chaos untergegangen sind und zerstört worden sind. Diese Träume, die man von einer besseren Welt hatte. Und davon handelt dieser Song so eindrucksvoll wie kaum ein anderer.
Some of them were dreamers. Some of them were fools. We were making plans.
Auch davon, dass viele Leute resigniert sind, dass sie erschöpft sind von diesen Idealen, von diesen Vorstellungen vom Paradies und dass sie jetzt einfach vom Leben enttäuscht sind und dass Musik aber eine Hoffnung sein kann. Und das, diesen Text muss man sich wirklich mal durchlesen. Das ist ein langes Gedicht über Zerstörung von Träumen, von Idealen und eventuell noch einer kleinen Hoffnung auf bessere Zeiten. Also ein grandioser Song, wirklich. Before the Deluge ist auch immer ein Höhepunkt seiner Konzerte.
Jackson Brown ist zu dieser Zeit schon liiert, ich glaube dann auch 73, hast du das nicht gesagt, verheiratet mit Phyllis Major,
ja, genau.
Die eine natürlich große Rolle spielt, weil sie ist die Mutter ihres gemeinsamen Kindes Ethan, der wird glaube ich auch dann geboren.
73 geboren, also er ist mit ihr 71 zusammengekommen, nachdem er sich von Joni Mitchell verabschiedet hatte, die er dann wirklich aufgegeben hat für diese Phyllis und die hatten nun eine sehr schwierige, stürmische Beziehung auch, denn Ethan wurde geboren und Jackson hat dann deutlich gesagt, eigentlich wäre er oder war er noch nicht bereit dafür, so ein Kind zu bekommen, hat das auch in einigen Songs so angedeutet. Aber egal, er war nun dabei, sie zogen auch in dieses Kloster von seinem Großvater,
ah ja, okay.
San Encino. Und heirateten aber erst dann 1975. Und ja, die tragische Sache ist natürlich die, dass sie Selbstmord verübt hat im Jahr 76. Sehr überraschend für alle, obwohl angeblich soll sie auch schon vorher mal Versuche gemacht haben. Was das für Gründe sind, ist schwer zu eruieren. Hat sich auch Jackson Brown nie deutlich drüber geäußert. Es gibt ja auch keine Bücherbiografien, die sowas behandeln. Jedenfalls ein absolut tragisches Ereignis, das natürlich ihn auch beeinflusst hat. Der war dann auf einmal alleinerziehender Vater von Ethan, der dadurch sehr klein war. Ne? Und
parallel dazu hat er ja Songs aufgenommen für das Album, was dann in der Tat auch in dem Jahr 76 rauskommt. Ich glaube, er war fast fertig, hat es dann aber noch nicht, hat er noch ein paar Songs dazu gepackt.
Das, ja, die Songs
The Pretender ist das.
The Pretender ist das Album 76. Ja. Aber er hatte die Songs schon fertig, bis auf zwei Songs. Die er dann danach, hat dann erstmal eine Pause gemacht, hat das Album, die Aufnahmen dann unterbrochen und hat dann erst einen Song noch geschrieben mit der Mutter von seiner verstorbenen Frau. Here Come Those Tears Again ist das ein sehr, sehr bekannter Song von dem Album.
Here come those tears again, just when I was getting over you. Just when I was gonna make it through another night without missing you. Thinking I might just be strong enough after all. When I hear your footsteps echoing.
Ein Song, der auch von Tod, von Sinnsuche handelt, Sleep's Dark and Silent Gate, also die dunkle und stille Pforte des Schlafs.
Sometimes I lie awake at night and wonder where my life will lead me, waiting to pass under Sleep's Dark and Silent Gate. Found my love too late.
running round day after day, looking for the time to play while my old friends slipped away.
Das war inspiriert von dem Tod, aber die anderen Songs, die man nun auch so interpretieren könnte, die hatte er schon vorher geschrieben. Also das war schon eindeutig so. Und das sind schon sehr, sehr gemischte Texte. Da gibt's einen Song, der Your Bright Baby Blues, wo diese Konsum von Drogen zum Thema gemacht wird, weil der drückt auch aus, ja, wir wollen eigentlich irgendwo hin, wir wollen irgendwo zu Hause sein, aber wir halten uns auf mit diesen komischen Dingen und Drogen, die uns eigentlich kaputt machen. Also so deutlich hat er es eigentlich selten gesagt. In einem fröhlichen Song, den er zusammen mit Lowell George geschrieben hat.
Everybody's going somewhere. Riding just as fast as they can ride. Well, I guess they got a lot to do before they can rest assured their lives are justified. Pray to God for me, babe, he can let me slide.
Dann gibt es andere Texte, die zum Beispiel The Only Child, ein Song für seinen Sohn, ein Rat eigentlich für den Sohn, ein Rat fürs Leben. Auch ein wunderschöner Song.
Boy of mine, as your fortune comes to carry you down the line, and you watch while the changes unfold. And you sort among the stories you'll be told. If some pieces of the picture are hard to find, and the answers to your questions are hard to hold, take good care of your mother when you're making up your mind. Should one thing or another take you from behind? Though the world may make you hard and wild and determine how your life is styled, when you've come to feel that you're the only child.
Und der Kernsong dieses Albums ist sicherlich der Titelsong, The Pretender.
Das ist ja auch eine lange Geschichte. Dieser Song entwickelt sich ja innerhalb des Liedes immer. Der wird immer irgendwie größer und immer irgendwie kriegt er noch, da setzt so ein Orchester nachher irgendwie ein.
Ja.
Und das wird ein richtig großer Song. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber Puristen auch schon zu geschmeidig, zu poppig fanden.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also der Inhalt des Songs ist ja sehr, 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 sehr wichtig, weil hier geht's auch um die Zerstörung von Träumen. Also Träumen der 60er, dass man wirklich dachte, man könnte ein freies Leben machen. Und dann wird aber immer auch einmal klar, Mann, ich muss ja meine Miete, meine Rechnungen bezahlen. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, ich habe Verantwortung, muss also einen ganz normalen Job aufnehmen. Und das war Thema dieses Songs, also über die Desillusionierung in der Zeit, die Träume scheitern und man muss nun ein sogenanntes normales Leben spielen und weiß eigentlich, dass man, The Pretender ist ja jemand, der unehrlich ist.
Genau, der was vortäuscht.
Ja. Dass man eigentlich was anderes möchte, aber so geht es ja vielen Leuten, die einen 9-to-5, einen normalen Job haben, die dann aber eben denken sie, ja, ich muss das ja machen, in der Wirklichkeit möchte ich was anderes machen.
I'm gonna rid myself a house in the shade of the freeway. Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. And when the evening rolls around, I'll go on home and lay my body down. And when the morning light comes streaming in, I'll get up and do it again. Amen. Say it again. Amen.
Also beschreibt er im Grunde genommen einen Künstlertypus, weil er hat ja eine Perspektive in dem Song, wo er ja auf einen Pretender schaut, wenn
ja,
du so willst.
Ja, genau. Also man muss, es ist aber keine arrogante Schau. Also nicht darauf nach dem Motto, ja, ihr kleinen Wichter, ihr müsst ja nun was vorgeben, ihr müsst ja Pretender sein. Nein, er sagt es schon sehr empathisch, nach dem Motto, was bleibt anders übrig? Man muss mit den Realitäten des Lebens klarkommen und deswegen sind wir alle irgendwie Pretenders.
Ah, okay.
Das ist so der Tenor der Songs und das war natürlich auch ein außergewöhnliches Thema.
Extrem nachdenklich und trotzdem mit einer großartigen Melodie versehen, die sofort hängen bleibt. Ein richtig toller Song.
Ja, ein großer Erfolg. Mittlerweile waren ja die Alben auch so erfolgreich, dass sie also auch in die Top 10 oder Top 5 der Albumcharts kamen. Auch die Singles waren sehr erfolgreich. Und er war absolut jetzt ein richtiger Star geworden, dieser Folk-Singer-Songwriter-Szene. Also da war er der herausragende Musiker eigentlich mit James Taylor, Joni Mitchell zusammen.
Zwei Fragen hätte ich. Einmal, hast du damals mitbekommen, von dieser persönlichen Tragödie, wusste man das womöglich? Oder wusste man das?
Ich habe erst später davon erfahren, ehrlich gesagt. Es wurde nur gemeldet, im Rolling Stone stand da was, aber näher darauf eingegangen wurde nicht. Es war schon komisch. Man wusste, dass er nun einen kleinen Sohn hatte. Er war auch beim Cover vom Rolling Stone auch mit seinem kleinen Sohn. Das war aber bevor die Frau gestorben war. Und dass das so eine tragische Geschichte war, das bekam man nicht so unbedingt mit. Er gab auch damals noch nicht so viele Interviews. Er kam auch noch nicht nach Deutschland. Erst 76, nach dem Erscheinen von Pretender, kam er nach Deutschland zu zwei Konzerten nach München und nach Heidelberg.
Also wo er geboren ist.
Ja, ah, ja, okay. Die Plattenfirma hatte die großartige Idee, das Album vorzustellen in Heidelberg und seinem Geburtsort. Und ich selbst war nicht da, aber Freunde von mir, Mitmusiker Michael Schlüter und Jockey Brückner waren da, sind da hingefahren, weil sie waren absolute, das war ihr Idol Jackson Brown und sind hingefahren und haben mir berichtet. Das war mit der Band, mit David Lindley und dieser Urbesetzung dieser Platten. Muss grandios gewesen sein.
Toll.
Aber jedenfalls.
Meine zweite Frage ist, zu der Zeit waren ja dann schon die Eagles sehr, sehr bekannt, hatten große Hits.
Genau.
Und waren, also ich möchte sagen, eine Riesennummer geworden. Also wirklich eine Riesen-Superstar-Band sozusagen.
Hotel California und so weiter.
Diese ganzen, im Vergleich dazu wirkt Jackson Brown immer noch sehr ehrlich, sehr authentisch. Ich habe gar nichts gegen die Eagles, aber ich meine, das ist schon auch auf große Masse und Stadion getrimmt.
Ja, das war wirklich eine ganz andere Abteilung. Erstens, der Erfolg war viel größer. Zweitens, die Art von Musik war doch eher, um zu gefallen. Wir müssen jetzt schöne Songs machen, die Vielstimmigkeit, ein bisschen Rock dazu und auch ein paar Balladen. Also es war einfach kommerziellere Popmusik. Während Jackson Browns Songs doch eher sich auch um Inhalte, um Poesie drehten. Also und wunderschöne außergewöhnliche Melodien. Also die Masse von großartigen Songs, die er hier auf diesen Alben in den 70er Jahren kreiert hat, ist wirklich beeindruckend, was er da geschaffen hat. Wir haben ja den Vorteil, wenn wir so einen Podcast machen, hören wir uns das alles dann nochmal an. Und wenn man dann diese Alben nacheinander hört, denkt man, Donnerwetter, das auch noch und so. Also eine Phase in seiner Karriere, die wirklich unvergleichlich ist. Und dem konnte er natürlich später auch nicht standhalten. Also das nimmt dann natürlich irgendwann ab. Das hält keiner durch.
Also was dann ja aber sofort folgt darauf, ist, hält schon stand, finde ich. Und das ist nämlich das Album Running on Empty, auf Tour aufgenommen wurde. Ja, es ist ganz komisch, dass ich das an auch diese persönlichen Schwierigkeiten, möchte ich mal allgemein sagen, und dieses starke Album so anschließt. Running on Empty, ein Live-Album, das eben auf Tour aufgenommen wurde, zum Teil eben auch mit Live-Atmosphäre, aber auch im Bus oder im Hotel oder so. Wie ein Dokument einer Tour ist es irgendwie.
Genau. Es war beides. Es war inhaltlich darüber, besonders der Titelsong Running on Empty, das ist ein Ausdruck für, wir haben kaum noch Sprit im Tank. Also wir sind beinahe, Werner, auf Null.
Auf Reserve.
Auf Reserve. Und deswegen handelt aber trotzdem vom Durchhalten. Zwar Probleme, aber wir machen trotzdem weiter. Davon handelt das. Und das andere war eben wirklich die Reflexion eines Lebens auf Tour. Ist es sinnvoll? Ist es schön? Weil es ist ja auch schön. Und ich glaube auch Jackson Browne und seine Musiker haben es genossen, für Leute zu spielen. Das merkt man deutlich.
Rosie, you're all right. You wear my ring when you hold me tight. Rosie, that's my thing. When you turn out the light, I got to hand it to me. Looks like it's me and you again tonight, Rosie.
Wenn man die Live-Aufnahmen von dieser Platte hört, das ist wirklich wunderschön. Aber es zeigt auch die Seiten, die man sonst gar nicht so sieht, die langen Fahrten im Bus. Also einen Song in einem Bus aufzunehmen, wo man auch das Rollen der Räder hört und den Motor, oder einen Song im Hotelzimmer, diese langen Phasen, wo Bands und Musiker dann in Hotels rumhängen und viel Unsinn machen, oft auch, also die Zimmer zerstören oder die Minibars leer trinken, all diese Dinge oder schlechte Drogen nehmen, das findet in diesem Album statt. Insofern ist das ein unfassbar mutiges, tolles, einzigartiges Werk. Das hat es sonst eigentlich nie gegeben.
Silver Eagle.
niemand so gemacht. Sowas.
Ja, und dazu kommt dann eben, dass es eine tolle Liveband ist, ja, mit einer tollen Background-Sängerin, mit David Lindley, mit dieser Section auch auf Tour, wenn ich das richtig sehe.
Ja, die Section ist schon ist ein bisschen ausgetauscht. Okay. Das sind schon teilweise andere Musiker, aber einige gehören da noch dazu, zu dieser Grundausstattung von der Band. Und das Bedeutende ist auch, das sind keine alten Songs. Also Live-Tourneen und Live-Platten sind ja sonst immer so, ja, wir spielen unsere Hits mal live. Nee, hier ist kein alter Song dabei, also alles neue Songs, und das macht das auch toll. Also ein Song, The Loadout, handelt eigentlich von Roadies, was sie arbeiten müssen und was sie alles. Wer hat schon mal einen Song über einen Roadie geschrieben? Das ist auch schön.
Das ist geradezu eine Hymne auf den Roadie.
Genau.
Und eben die Letzten, die gehen, und die Ersten, die morgens kommen oder mittags oder wann man denn ankommt. Und das ist sowieso ein toller Song, finde ich, weil der sich ja auch entwickelt. Und dann
geht er über in Stay.
In Stay geht er über.
Was ja so ein richtiger Hit war, was aber so ein uralter 50er, 60er Jahre Hit war von Maurice Williams. Aber den sie in einer klasse Version spielen. Das ist immer noch einer der beliebtesten Jackson Browne Songs, obwohl der nicht von ihm geschrieben ist. Now the seats are all empty. Let the roadies take the stage. Pack it up and tear it down. They're the first to come and the last to leave. Working for that minimum wage. They'll set it up in another town. Tonight the people were so fine. They waited there in line. And when they got up on their feet, they made the show. And that was sweet. But I can hear of slamming doors and folding chairs, and that's a sound they'll never know. Roll them cases out and lift them amps, and haul them trusses down and get them up them ramps.
Ich meine mich zu erinnern, dass ich bei einem Konzert von Jackson Browne war, wo er sagte, heute spielen wir nicht Stay, und alle so,
genau.
Weil er das irgendwie, natürlich möchte er lieber vielleicht seine eigenen Songs spielen, aber das ist ganz toll, das funktioniert auch ganz toll, und da, gerade bei The Loadout wird ja auch beschrieben, wir fahren nach, ich weiß nicht, sind wir morgen in Chicago oder sind wir in Philadelphia, wir wissen es gar nicht, es ist immer das Gleiche, eine neue Halle,
so. Und der Erfolg war bombastisch, also nicht nur in den USA. Eigentlich ist das auch das Durchbruchalbum in Deutschland gewesen. Also Running on Empty war auf einmal, hatten das alle zu Hause, das Album, und das war also ein absoluter Hit auch in Deutschland. Now we got country and western. Pryor on the video.
Jackson Browne, das ist das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit dir, mit Peter Urban. Dieses war der erste Teil. Es gibt eine Menge noch zu erzählen über Jackson Browne. Das machen wir in einem zweiten Teil. Da kommen ja noch großartige Alben dazu, auch viele Hits, aber auch ein ganz großes politisches, gesellschaftliches Engagement. Das sind doch auch ja, noch eine neue Drehe, noch eine neue Wendung im Leben und in der Karriere von Jackson Browne bringen wird.
Genau, ganz, ganz neue Seiten von ihm, die aber eigentlich schon angedeutet waren, auch in den 70ern. Aber tolle Musik gibt es dann später auch noch.
Vielen Dank für jetzt.
Danke, Uke.
Ich bin Susanne Tappe, Host vom NDR-Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise. Endlich Sommer. Und das bedeutet für viele endlich Festivalzeit. Mit Live-Musik unter freiem Himmel ausgelassen feiern. Aber Festivals, das sind eben leider auch diese riesigen Events mit kilometerlangen Staus, durchlaufenden Dieselgeneratoren und Bergen an Müll. Nix zu feiern fürs Klima also. Es geht aber auch anders. Das Futur 2 in Hamburg will das nachhaltigste Festival Deutschlands sein. Und wie es das schafft, das erfahrt ihr in der neuesten Folge von Mission Klima. So viel sei verraten, es hat was mit Menschen auf Fahrrädern am Rand der Bühne zu tun und mit Solarwürfeln. Aber das ist noch lange nicht alles. Hört doch mal rein in Mission Klima – Lösungen für die Krise, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.